Elementar, der Healthy Living Podcast von LifeLight. Der Podcast für deine Energie, Intuition, Gesundheit, Supplements und ein modernes Leben. Mit Gabriele Plätzer und Peter Zeitelhofer. Jeden zweiten Mittwoch neu und überall, wo es Podcasts gibt.
Testosteron, Energie und Psyche. Die Wechseljahre des Mannes. Mit dem Nuklearmediziner Professor Dr. Thomas Grössin.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elementar, dem LifeLight-Podcast für Healthy Living von und mit
Gabriele Plätzer
und mir, Peter Zeitlofer. Die zweite Folge mit einem ganz speziellen Gast, nämlich Dr. Thomas Grössin. Die letzte Ausgabe vor zwei Wochen hat sich ganz um das Thema Wechseljahre oder der Wechsel bei Frauen gedreht. Heute genau, sind wir Männer dran.
Genau, heute seid ihr Männer dran und deswegen darf ich heute unseren Gast noch einmal vorstellen. Dr. Thomas Grössin, Sie sind eigentlich Hamburger, geboren in Hamburg, in der Freien und der Hansestadt Hamburg, da legen Sie auch Wert drauf. Sie sind Vater von drei Kindern und sind geprägt von der medizinischen oder geschäftsführenden Tätigkeit der Charité. Ist das richtig?
Ja, das ist halb richtig. Ich bin in Bayern immer als Preuße diskreditiert worden. Und ich habe dann immer gesagt, ich bin kein Preuße, ich bin Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg.
Das ist doch was anderes.
Und da bin ich in der Tat geboren, ja.
Mhm. Sehr spannend. Die Tätigkeit an der Charité, wollen Sie die kurz beschreiben?
Ja, ich bin von Haus aus Physiologe. Ich habe in der Physiologie, in der Nierenphysiologie promoviert. Eine Tierersatzversuchsmethode haben wir damals versucht zu etablieren. Und damals hat ein Oberarzt zu mir gesagt, mit Thomas, mach doch Nuklearmedizin. Und dieses Orchideenfach kannte ich nicht. Aber das ist ein ganz spannendes Fach. Dort wird mit Radioaktivität gearbeitet. Und diese Radioaktivität wird beispielsweise mit Aminosäuren gekoppelt. Mhm. Und mit dieser Verbindung von Radioaktivität, die man sichtbar machen kann, mit bestimmten Aminosäuren, kann man Stoffwechselvorgänge darstellen. Und so bin ich dann in die Nuklearmedizin gekommen an der Charité. Habe dort meine Facharztausbildung gemacht, war Forschungsbeauftragter an der Charité, habe dann parallel noch ein MBA-Studium in Cambridge gemacht und war dann in der Tat im Management als kaufmännischer Leiter des Zentrums für Tumormedizin. Also ich bin beides Arzt und Ökonom, aber jetzt in der aktuellen Lebens- und Arbeitsphase bin ich nur noch Arzt.
Was ist stärker generell in Ihrem Charakter, der Arzt oder der Ökonom?
Ja, ich bin ein kaufmännischer Arzt oder ein ärztlicher Kaufmann. Das kann man sozusagen austauschen. Da gibt es keine klare Antwort drauf. Mir hat beides Spaß gemacht. Also ursprünglich wollte ich eigentlich Musiker werden, aber viele fühlen sich berufen, wenige sind auserwählt. Und dann macht man das, was man macht. Man studiert dann Medizin. Evangelische Theologie habe ich auch mal überlegt. Spannend. Das haben mir meine Eltern dann verboten. Und so bin ich dann einfach in der Medizin gelandet. Und Nuklearmedizin ist das Fach der Zukunft. Viele Pharmaunternehmen weltweit investieren sehr, sehr viel in Radioligandtherapie. Also wo beispielsweise beim Prostatakarzinom ein bestimmter Strahler gekoppelt wird mit einem anderen Medikament, das dann bei Prostatakarzinom eingesetzt werden kann. Und da werden wir noch wahnsinnig viele neue, innovative Ansätze aus der Nuklearmedizin in den kommenden Jahren erleben.
Mhm. Sehr spannend. Sie sind also jetzt Facharzt für Nuklearmedizin, unter anderem auch mit einer Praxis bei uns hier im Vitalzentrum in Grödig. Und ich darf jetzt übergeben an meinen Kollegen, den Peter Zeitelhofer, denn heute geht es hauptsächlich um die Männergesundheit.
Wirst du dich zurücklehnen, glaubst du heute?
Ich werde mich zurücklehnen, ich werde viel erfahren über die Wechseljahre bei Männern.
Aber auch ich, weil es ist ja trotzdem ein Mythos bis jetzt. Wechseljahre bei Männern, wir sagen immer, ach, das gibt's doch nicht bei uns. Aber wir werden jetzt draufkommen, es gibt's doch. Aber zuerst möchte ich die Frage wirklich stellen, gibt es die Wechseljahre beim Mann?
Naja, es gibt zwei Begriffe. Man könnte statt der Menopause auch von der Andropause sprechen.
Andropause.
Man könnte aber auch vom altersassoziierten Testosteronmangel sprechen, je nachdem, wo man in die Literatur hineinschaut. Die Wechseljahre assoziiert mit Hitzewallung hat der Mann sicherlich nicht, aber wir wissen, dass der Testosteronspiegel beim Mann ungefähr ab Mitte 30 Anfang 40 deutlich rückläufig ist. Das Testosteron wird in einem Zelltyp im Hoden, in den sogenannten Leydigzellen, produziert. Und das lässt im Grunde genommen mit dem Alter nach. Und damit einhergehend treten sehr viele Symptome auf, die man sicherlich zu Recht auch in der Ausprägung auch als Wechseljahre des Mannes bezeichnen kann.
Gehen wir auf diese Symptome ein bisschen ein. Das ist natürlich Energielosigkeit, würde ich sagen, aber auch die schwindende Muskelkraft und so weiter.
Ja, die Muskelkraft ist ein großes Thema. Wir haben ein Phänomen im sogenannten Männeralter, dass das freie Testosteron im Blut geringer wird. Und es gibt da so ein Eiweiß und Protein, das das Testosteron bindet. Und je mehr von diesem freien Testosteron abgebunden wird, desto weniger hat man zur Verfügung. Und das geht einher mit Libidoverlust, Depressionen, mit Verstimmungen, Stimmungsschwankungen, starker Depressivität, Antriebslosigkeit. Und das ist ein Formkreis, den man tatsächlich wirklich als Wechseljahre der Männer bezeichnen sollte.
Warum ist es so ein großes Tabu? Ich habe das Gefühl, die Männer sprechen einfach generell nicht gern darüber, dass sie irgendwie fehlbar sind. Kann das sein?
Ne, wir sind schon Frauen fehlbar, nur wir sprechen vielleicht nur in unserer Peergruppe. Also wir sprechen mit uns selber vielleicht. Das ist ein Thema. Männer machen sehr viel mit sich selber aus. Und selbst in meinem privaten Freundeskreis sprechen wir nicht über die Symptome, die wir letzten Endes jetzt in der fünften oder sechsten Lebensdekade haben.
Haben Sie es einmal probiert mit den Freunden?
Ja, wir haben es mal probiert, aber es sind viele Medizinerfreunde. Es gibt irgendwie eine natürliche Hemmschwelle.
Okay.
Ich kann mir die nicht erklären, obwohl eigentlich meine Generation sicherlich eine deutlich modernere Generation ist und auch sicherlich viel gefühlsbetonter sind und auch viel mehr auch über uns selber sprechen können. Aber ich habe dafür keine Erklärung. Es ist sicherlich auch eine soziokulturelle Überformung.
Aber jetzt bleiben wir bei den Stereotypen. Geht der Mann tatsächlich auch später zum Arzt? Und welche Auswirkungen hat das tatsächlich?
Ja. Ich glaube, Männer hören nicht so in sich hinein. Männer empfinden Selbstwirksamkeit gänzlich anders und ignorieren Symptome des Körpers. Also Frauen sind da viel offener, was sozusagen die Selbstbezüglichkeit betrifft und auch was die Selbstkommunikation betrifft. Und da haben wir Männer sicherlich ganz hohen Bedarf, gerade im Bereich der präventiven Medizin, frühzeitig eben halt auch zu verstehen, welche Signale sendet uns der Körper und was bedeutet das einfach auch für die Prävention, die ja sehr wichtig ist.
Bleiben wir bei den Symptomen. Was kann man denn dagegen machen, wenn diese auftreten? Zum Beispiel, wenn eben der Libidoverlust kommt oder die Kraft nachlässt oder eben die Lustlosigkeit, die Energie. Ja. Was macht man wirklich in der Praxis dagegen?
Naja, bevor man zum Testosteronpflaster greift, sollte man erstmal eine entsprechende Laboranalyse machen. Wo stehen wir eigentlich letzten Endes mit den tatsächlichen Geschlechtshormonen beim Mann, bei der Frau? Und dann sprechen wir viel von Lebenswandel. Ja, also sicherlich der Verzicht auf Nikotin, der Verzicht auf Alkohol. Wir sind wieder bei dem Thema wie bei den Wechseljahren der Frauen, dass wir Sport machen müssen. Muskeltraining führt in gewissen Grenzen zu einem relativen Anstieg von Testosteron, kann aber den Testosteronmangel nicht gänzlich ausgleichen. Aber am Ende müssen wir unser Gewicht auch halten. Also adipöse Männer, was früher wirklich ein Ausdruck von Wohlstand war, das führt eher zu einem Ungleichgewicht, weil das Testosteron, was zu Östrogen abgebaut wird, vermehrt eben halt zu Östrogen umgewandelt wird. Und von daher muss man sehen, dass man einfach sein Body Mass Index behält, dass man schlank ist, dass man sich viel bewegt, dass man auf Alkohol, auf Nikotin verzichtet, dass man wiederum auch eine gute, ausgewogene Ernährung mitbringt. Das ist nicht viel anders als bei den Frauen. Und deshalb, biertrinkende Männer sind im Grunde genommen eigentlich eher von Östrogen geflutet und biertrinkende Frauen haben eher den Vorteil, dass Östrogen die Wechseljahre doch ein wenig mildert.
Aber jetzt leben wir ja in einer Informationsgesellschaft. Ja. Wir wissen ja eigentlich all das, was Sie gerade gesagt haben und haben omnipräsente Quellen, die uns das ständig sagen.
Ja.
Warum ist der Mensch trotzdem so ein träger Organismus, der sich dann nicht auf solche Sachen einstellt? Geht es da darum, dass man einfach nicht die direkte Auswirkung, die tägliche von unserem Handeln auf den Körper merkt? Geht es vielleicht zu langsam voran? Oder ist, dass man wirklich sieht, okay, wenn ich jetzt aufhöre, zu viel Bier zu trinken, dann tut mir das gut, beziehungsweise schlecht, wenn ich es nicht mache. Was ist da der Grund?
Also ich glaube, wir neigen zur Bequemlichkeit. Das hängt sicher auch von unseren Lebensphasen ab, in denen wir uns befinden. Und wir haben ja Gott sei Dank dieses Herrschaftswissen nicht mehr in der Medizin. Heute können sich die Menschen informieren über das Internet, sie können Studien lesen. Das hat Vor- und Nachteile für den Arzt, manchmal auch Nachteile für den Patienten. Und wenn man sich erstmal so eingerichtet hat und so einen gewissen Bequemlichkeitsrhythmus, dann kommt man auch schwer aus diesem Kreislauf wieder raus. Man muss sich zwingen, man muss sehr diszipliniert sein. Und man muss im Grunde viel mehr auch wissen über die Wechselwirkung zwischen Schlaf und Wohlbefinden, zwischen Ernährung und Wohlbefinden, zwischen Spurenelementen und Wohlbefinden. Und da sind Männer sicher weniger aufnahmefähig oder nicht so wissbegierig wie Frauen. Oder haben Sie schon mal eine Apothekenzeitschrift gelesen, wenn Sie beim Arzt waren?
ich würde sagen nicht, aber ich bin trotzdem nicht das Paradebeispiel, weil ich glaube, ja. Ich schaue wirklich drauf, dass das passt bei mir. Aber es ist natürlich Arbeit, das muss man wirklich sagen. Ja.
Und ich glaube, dass eine kulturelle Komponente eventuell hier greift, weil ich bin im Land aufgewachsen und die Männer sind dort alle bei der Feuerwehr oder bei der Schnalzergruppe und da wird viel Bier getrunken. Mhm. Und ich glaube nicht, dass selbst wenn ein Mann sich dessen bewusst wäre, dass es jetzt nicht die wunderbare Auswirkung auf die Gesundheit hätte, dass er sich dem entziehen könnte.
Ist es gesellschaftlicher Druck?
Also Alkohol verbindet, das ist ganz klar. Mhm. Ja, also Alkohol löst Gefühle, man fühlt sich entspannter, man fühlt sich in einer Gruppe deutlich wohler, angekommener, wenn man gemeinsam trinkt. Es geht sehr viel Druck von Gruppen aus. Und wir haben ja eigentlich im Grunde, wenn man mal jetzt Alkohol als Droge bezeichnet, haben wir ja im Grunde ein massives Drogenproblem in Europa. Mhm. Bei den Mengen an Konsum, die aber teilweise rückläufig sind. Wir hatten mal diese Alkoholpops, diese Süßalkoholiker, diese Süßgetränke, die man in sich hineinkippt. Viele Jugendliche haben das getan.
Das war meine Jugend, ja.
Ja, bis zum Filmriss trinken. Und die Wirkung des Alkohols wird wirklich massiv unterschätzt. Mhm. Und schon wenige Gramm reines Ethanol können also zu massiven Leberschäden führen. Und das spürt auch die Spirituosenindustrie, die ja ständig nach Auswegen sucht. Die Deutschen, die Österreicher trinken weniger Wein, weniger Bier. Mhm. Die Österreicher vielleicht nicht, aber die Deutschen zumindest. Sind ja keine große Weintrinkernation, die Deutschen. Also
die Mädchen trinken mehr als die Jungs.
Ist es mittlerweile so?
Mhm. Okay. Die trinken später und dafür härter.
Ja.
Das heißt, der Schnitt bleibt gleich bei allen.
Quelle, ja,
ja. 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 Aber was mich einfach trotzdem interessiert, ist das, wenn man ja weiß, was uns gut tun würde und wir machen es nicht, vielleicht brauchen wir einen Fahrplan. Gehen wir doch einmal durch so einen Tag, was ich optimieren könnte, wenn ich jetzt von dem wirklich 0815 Menschen ausgehe, was müsste ich machen, beginnend beim Schlaf, dann über Frühstücken, über die Ernährung, über die Ernährung untertags bis hin zum Alkoholkonsum am Abend und wieder zum Schlafen gehen. Was wären so ein paar Punkte, wo ich wirklich mit relativ wenigen Schritten optimieren könnte, dass es mir eben deutlich besser geht?
Ich würde sagen, den Tag mit Wasser und nicht mit Kaffee beginnen beispielsweise. Also wenn der Körper das Signal bekommt, er bekommt Wasser, dann ist das ein sehr gutes, positives Signal. Den Tag beginnen sicherlich auch mit Übungen, mit den Übungen, dass man den Tag sich vorstellt, dass man den Tag visualisiert, wo will ich am Tag sein, was möchte ich erreichen, was sind meine Tagesziele. Und dann muss man sehen, dass man natürlich letztendlich auch auf seinen inneren Rhythmus hört. Ja, wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst, wann habe ich das Bedürfnis nach Luft, nach Natur. Und dem sollte man sicherlich versuchen, ein Stück weit mehr Raum zu geben. Ein Fahrplan, das ist schwierig, weil wir viele Lebensgewohnheiten auch übernommen haben von unseren Eltern. Die Kinder zwingen uns manchmal dazu, entsprechend Lebensgewohnheiten komplett umzustellen. Jeder der Kinder weiß, dass man in einer bestimmten Phase früh schlafen geht und noch früher aufstehen muss, dass sich das komplett verschiebt, dieser Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber was wir sicherlich tun können, ist sicherlich deutlich mehr Schlaf, auf die Schlafqualität zu achten, auf gesunde, gute, nachhaltige Lebensmittel, die in der Möglichkeit nicht schadstoffbelastet sind. Und dass wir im Grunde genommen also viel stärker auch wieder die Verbindung zur Natur finden und suchen. Man weiß aus Studien im Grunde genommen letzten Endes, dass wenn man rausgeht und das Grün der Bäume, der Wiesen ist ein wunderbarer Stimmungsaufheller, dass das wirklich eine gute Wechselwirkung ist, also auch auf die psychische Befindlichkeit der Menschen. Und wir leben ja alle in künstlichen Räumen. Und wenn man sich von diesen Räumen ein wenig befreit, also mich reizen die Berge nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich natürlich das Meer bevorzugen. Und wenn Salzburg am Meer liegen würde, wäre sicherlich Salzburg die schönste Stadt und nicht Hamburg auf der Welt. Aber da muss man reingehen. Diese Natur, die einen doch dann sehr früh geprägt hat, sie sagt mir, sie sind auf dem Bauernhof groß geworden.
Und, am Land.
Am Land. Land. Am Land.
Ja. So, das ist die romantische Vorstellung, am Land gibt es nur Bauernhöfe.
Ja, ja, genau, richtig. Ja. Ich bin immer, wir haben immer in der Nähe von Wäldern gewohnt, also mit meiner Familie. Und das ist ein schönes Gefühl, rauszugehen. Mhm. Also diesen Rhythmus wieder zu finden, ja, diesen ursprünglichen Bezug zu dem, was eigentlich unser Leben ausmacht und prägt, das ist uns weitgehend eigentlich doch verloren gegangen.
Mhm. Wie wichtig ist Sport? Stichwort, dieses große Stichwort Bewegung. Krafttraining, Cardio und so weiter.
Ja, also ganz klar, Männer sind bis zu einer gewissen Phase, das weiß man aus der geschlechtersensiblen Medizin, deutlich herzinfarktgefährdeter. Das ändert sich dann. Ungefähr ab dem 60. Lebensjahr sind Frauen deutlich gefährdeter.
Und aber nicht, weil es beim Mann abnimmt, sondern weil es bei der Frau zunimmt.
Es nimmt bei der Frau zu und es nimmt beim Mann nicht ab. Das ist richtig. Und die Symptome bei Männern und Frauen sind ganz anders. Mhm. Also Männer haben klassischen Vernichtungsschmerz mit ausstrahlendem Schmerz im linken Arm. Beispielsweise Frauen eher Schmerzen im Kieferwinkel. Das weiß man mittlerweile heute in der geschlechtersensiblen Medizin. Und auch die Herzkranzgefäße sind bei der Frau deutlich anders von der Architektur als beim Mann. Aber Sie haben vollkommen recht. Ein gesunder Mann achtet auf sein Gewicht, achtet darauf, dass er sich auspowert. Und ich frage meine Patienten immer, machen Sie Sport oder machen Sie Bewegung? Mhm. Und dann sagen sie immer, ja, ich fahre Fahrrad oder ich gehe den Berg hoch. Und ich sage, das ist kein Sport, das ist Bewegung. Gehen Sie schwimmen, versuchen Sie die maximale Herzfrequenz zu erreichen, powern Sie sich aus, 30, 40 Minuten, mehr müssen Sie nicht machen. Das hebt die Koordination, das hebt im Grunde genommen den Muskeltonus und das hebt ihm halt auch das Herz-Kreislauf-System.
Sprechen wir von täglich?
Wir sprechen von einmal wöchentlich.
Ach so. Einmal wöchentlich?
Einmal wöchentlich.
Wichtige
das ist langweilig, Frage. Einmal wöchentlich.
Ich bin ja so wahnsinnig weit drüber. Wie ist es bei Ihnen? Wie schaffen Sie es selbst? Weil in der letzten Folge haben wir zumindest so Ihre Gewohnheiten ein bisschen ausgetestet. Aber wie schaut es mit Sport aus?
Naja, die Gewohnheit, die Kinderschokolade aus dem Eisfach da liegen zu lassen, wo ich sie reingetragen habe, die ist mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Ich muss mich auch zwingen, Sport zu machen. Mhm. Ja, nach einem anstrengenden Tag irgendwie nach Hause zu kommen und dann aufs Laufband zu gehen oder nochmal ins Fitnessstudio zu gehen, das fordert viel Disziplin.
Absolut.
Und ich versuche das ein, zweimal die Woche aufzubringen. Ich brauche auch einen Ausgleich, um den Stress loszuwerden. Den laufe ich weg, den Stress. Also ich atme ihn weg und ich laufe ihn weg, den Stress. Und dann fühle ich mich im Grunde befreit. Das ist wirklich wie so eine Katharsis. Das ist wirklich so wie so eine Reinigung. Und in dem Moment, wo ich mich 2024 komplett entzuckert habe, habe ich auch festgestellt, dass Zucker einfach auch ein Gift ist und dass ich ein gutes Leben führen kann ohne Zucker. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung, von der ich niemals geglaubt hätte. Ich bin so ein klassischer Süßigkeiten-Fanatiker. Dass ich eigentlich ohne Schokolade leben kann.
Ich muss da jetzt was zwischenfragen. Die Entzuckerung, die kam ja auch schon im Vorgespräch und in der Vorbereitung. Wie lange dauert das?
Monate bei mir.
Wenn wir irgendwas Hoffnungsstiftendes sagen.
Ja, das hat bei mir auch schon 3 bis 6 Monate gedauert. Ja.
Tatsächlich.
Ja, ja. Tatsächlich ja.
Und wie geht man da vor? Das ist ja nicht was, wo man einfach.
Bin ich gespannt, was Sie sagen. Ja. Bei mir war es radikal.
Ja, ich war radikal. Es gab ein radikales Ereignis in meinem Leben und dann habe ich radikal mein Leben umgestellt. Das heißt, man braucht schon manchmal radikale Ereignisse.
Glaube ich auch.
Heißt das dann, die Entzugserscheinungen oder das immer wieder doch zuckerhaltiges Wollen dauert so lange?
Der Zucker ist eine Ersatzbefriedigung im Grunde genommen letzten Endes. Das geht zu schnell ins Belohnungssystem rein. Zucker ist ja Belohnungssystem in gewisser Weise. Denn es stellt sich ja im Grunde genommen im Leben immer nur die Frage, wie kommt das Brötchen in den Kopf? Und der Kopf will immer mal Zucker haben. Mhm. Und wenn man schnell verwertbare Zucker hat, schnell verwertbare Kohlenhydrate, also Traumzucker geht sofort in den Kopf, dann fühlt der Körper, fühlt das Gehirn sich erstmal belohnt. Mhm. Wenn man aber die Belohnung durch andere Impulse im Leben rund um neu austariert, dann kann man auf Zucker verzichten. Mhm. Und wir sind alle auch letzten Endes, also Schleichwerbung, Nutella. Ich bin auf Nutella geprägt. Sie können mir Schokocremes hinstellen mit noch einem so hohen Nussanteil. Ich bin von irgendwas, von irgendeinem Geschmacksstoff, von irgendeinem Lecithin so derart geprägt, dass ich da nicht auf Qualität achte, sondern ich achte nur darauf, dass es Nutella ist.
Ja. Ich habe gedacht, Sie sagen jetzt, ich achte nicht auf Qualität, nur auf Menge.
Ja. Ja. Es gibt ja diese ehemalige oder immer noch hergestellte DDR-Nutella, die heißt, wie heißt die nochmal gleich? Der ist sehr viel mehr Haselnuss drinnen.
Tatsächlich?
Ja, irgendwie so.
Mudoka,
ja.
Nicht nur. Ja, nee,
so ähnlich, ich weiß. Und wir haben die tatsächlich, mein Mann und ich haben die verkostet, weil wir ein Doku gesehen haben und die Kinder, die verkostet haben, haben gesagt, da ist sehr viel mehr Haselnussanteil drinnen, schmeckt viel besser und so weiter. Aber wir haben auch diese Nutella-Prägung. Ja, geht nicht anders.
Ja, das stimmt, das ist was dran. Also das ist ein großes Thema. Die Geschmacksbildung bei Kindern ist ein sehr stark vernachlässigtes Thema. Und die Lebensmittelindustrie tut alles daran, dass wir eine einmal angefangene Chipstüte, ich denke da an Funny Frisch Ungarisch, wenn ich die anfange, muss ich sie zu Ende essen. Ich kann nicht unterbrochen werden in meinem...
Unfassbar eigentlich.
Ist eigentlich unfassbar. Mhm. Das heißt, wir müssen den Kindern eigentlich wieder beibringen, was sind natürliche Aromen. Mhm. Ja, im Grunde genommen brauchen wir ab der ersten Klasse im Grunde genommen sowas wie eine Essschule, wie einen Essunterricht. Und wenn wir das einführen, dann wird unser Leben auch wieder anders und vor allem auch selbstbestimmter, autonomer. Mhm. Ja, also ich kann mich an so kleine Eiweißprodukte von Nestle erinnern, in diesen kleinen Trinkfläschchen von Danone, Nestle, wie sie denn?
Actimel, ne?
Ja, wo irgendwelche Linksdrehenden, Rechtsdrehenden, hoch- und runterschraubenden Milchsäuren drin sein sollten. Die haben meine Kinder in Berlin wahnsinnig gerne getrunken. Und da sind wir maximal konditioniert. Und wir müssen uns nicht nur entzuckern, sondern wir müssen uns auch wieder dekonditionieren von dem, was uns die Lebensmittelindustrie eigentlich aufzwingt.
Aber jetzt sprechen wir ja hauptsächlich über Gewohnheiten, Gegengewohnheiten und so weiter. Kommen wir wieder zurück, vielleicht zum Medizinischen. Was muss passieren, beziehungsweise in welcher Lebensphase ist es für Männer trotzdem dann einmal wichtig, sich die Hormone anschauen zu lassen, beziehungsweise auch gemeinsam mit einem Arzt oder einer Ärztin über eine Hormonersatztherapie nachzudenken?
Also in dem Moment, wenn ich Symptome habe wie Leistungsabfall, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Libidoverlust ist ganz wichtig. Dann wird es mal Zeit, dass ich einen Endokrinologen, einen Facharzt für Hormone aufsuche. Auch die Schilddrüse kann in einer Unterfunktion, wenn sie zu wenig Schilddrüsenhormone produziert, massiv auch zu Symptomen führen, die Wechseljahrenbeschwerden bei Mann und Frau durchaus sehr ähnlich sind. Da soll man sich nicht scheuen. Das muss man im Grunde genommen einfach entsprechend durch ein Differentialblutbild mit einer Hormonbestimmung dann klären.
Wo liegen die Risiken, wenn ich mich zu sehr auf sowas einlasse? Nämlich auch im psychischen Bereich. Kann ich mich als Mann, ich spreche trotzdem als Mann hier, kann ich mich zu sehr vielleicht in sowas hineintheatern?
Sprichst du aus Erfahrung?
Nein, gar nicht, aber ich im Namen unserer Hörer.
Ja, also das hängt ganz davon ab, wenn Sie sich selber in so eine Form von Hysterie hineinsteigern und alles überbewerten. Ja, also das ist eine Form von Überbewertung. Sie müssen im Grunde genommen ja lernen, was sind die Signale meines Körpers? Was ist das Ergebnis beim Arzt? Was sagt mir das Blutbild? Was sagt mir der Lebensstil? Und diese Selbstbezüglichkeit, die Sie ansprechen, das geht dann schon so ein bisschen ins Manische, auch ins Hypochondrische. Da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt ja nicht von ungefähr den Begriff der Herzangstneurose, dass Menschen Angst haben, sie haben ein Herzproblem und dann bekommen sie ein Herzproblem, weil die Vorstellung letzten Endes dann auch so eine Veränderung der Physiologie und der Kontraktilität des Herzmuskels fühlt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber da sind manche Menschen gefährdeter, manche Menschen sind da weniger gefährdet, die eine gute Distanz haben und eine gute Eigenbezüglichkeit und eine gute Urteilsfähigkeit. Da kann man nicht pauschal sagen, wer da gefährdet ist.
Es gibt im Leben eines Mannes zweimal eine kritische Phase, haben wir in der Vorbereitung gelernt. Die eine ist im Alter ab 15 bis etwa 25 und dann noch einmal eine Phase, wo der Mann durchaus aufmerksam sein soll auf das, wie es ihm geht, ja, und ob er dann Hilfe holt oder nicht. Wann ist denn diese zweite Phase?
Es gibt interessanterweise das Phänomen, dass viele Menschen aus dem Leben scheiden, also Suizid begeben, in unterschiedlichen Lebensphasen. Das sind junge, jugendliche Männer von 15 bis Anfang, Mitte 20. Und dann gibt es später nochmal so einen Peak, wo Männer Altersdepressionen haben und die Suizidrate im Alter ist bei Männern ausgeprägter als bei Frauen. Also da muss man sehr, sehr drauf achten. Das ist auch ein stark tabuisiertes Thema. Wir sind ja alle nicht mehr in diesen strikten, ständigen, permanenten Familienbezügen oder Familiensystemen. Es wird ja viel mehr serielle Monogamie gelebt. Das heißt sozusagen, ein Partner, eine Partnerin kommt, geht. Und viele Männer können deutlich schlechter mit der Einsamkeit umgehen. Ja, wenn sie keine Partnerin haben und die Partnerin ist verstorben, ist auch ein großes Problem. Männer werden älter und überleben teilweise auch dann die Partnerinnen und diese soziale Vereinsamung. Die führt dann häufig auch zu starken Depressionen mit dem Ergebnis, dass sich dann Männer auch suizidieren. Mhm. Was nicht bedeuten soll, dass die Frauen nicht suizidieren. Aber die Depression, die endogene Depression in Form des Hormonmangels auch im Zusammenhang mit den Wechseljahren, die ja bei dem Mann kein, also das ist ja kein abrupter Prozess, das ist ein kontinuierlicher Prozess, wo man langsam so aus dem Hormonleben ausgeschlichen wird. Das kann ihm halt massiv zu Depressionen und in der Folge auch zu Suizid führen. Ja.
Wie unterscheiden sich denn psychische Belastungen generell bei Frauen und Männern? Gibt es hier Unterschiede?
Ich glaube, die Frage nach der Resilienz, die man bis zu einem gewissen Prozentsatz, würde ich nicht sagen, Resilienz kann man trainieren auf der einen Seite, aber auch sehr frühkindliche Prägungen führen teilweise zu resilienteren Persönlichkeiten. Also Menschen, die Bindungsprobleme haben, die vielleicht aus Trennungs-, Scheidungsfamilien kommen, die Probleme im Vater-Mutter-Bezug haben, das weiß man mittlerweile, sind nicht ganz so resilient. Das heißt sozusagen, eigentlich eine gute, intakte Vater-Mutter-Kind-Beziehung führt zu deutlich stabileren Persönlichkeiten. Und man weiß, dass Persönlichkeitsstabilität eben halt eine ganz wesentliche Voraussetzung auch für persönliche Resilienz ist, mit Krisen umzugehen. Von daher habe ich jetzt gerade die Frage vergessen.
Nein, Sie haben es nicht verstanden, 100%, was die Unterschiede der psychischen Belastung bei Frauen und Männern sind.
Genau. Ja, das ist eine Frage, mit der ich mich ehrlicherweise noch nie so richtig intensiv beschäftigt habe, weil die psychischen Belastungssituationen für Männer und Frauen sind nicht ganz vergleichbar. Aber es gibt viele Frauen heute in tradierten Männerberufen, also es gibt Pilotinnen, es gibt Chirurginnen, es gibt heute viele Männer, die, wenn ich an meinen Vater, meinen Großvater denke, die waren schon liberal im Haushalt, haben den Frauen geholfen. Das heißt, wir haben ja im Grunde genommen auch einen Teil unseres ehemaligen Rollenverständnisses verändert. Das heißt, wir kennen den Stress, den man als Mutter mit einem schreienden Kind hat, was ja Zärtlichkeit, Liebe, Zuwendung braucht, aber auch genährt werden muss. Weil wir das mittlerweile selber auch diese Rolle ein Stück weit übernehmen. Ich glaube, dass der Stress im beruflichen Leben, dieser Zeitdruck, den wir verspüren, dieses Gefühl, dass wir was versäumen, diese Sucht nach Informationen, das neueste TikTok-Video, wer hat was auf Instagram gepostet, was machen die Nachrichten, bin ich gut eingekleidet, habe ich einen tollen, coolen Job, der Geld verbringt.
Wobei ich fast glaube, dass diese Art von Druck auf Frauen und Männer gleichermaßen wirkt.
Ja,
die Ansprüche oder die Erwartungshaltung der Gesellschaft gegenüber beiden Geschlechtern oder mehreren Geschlechtern ist ja in allen Bereichen gestiegen.
Ja. Suchen Männer auch bei psychischen Problemen zu spät Hilfe?
Ja, definitiv. Also die suchen...
Oder gar nichts?
Zu spät und gar nicht. Die suchen Alkohol, die suchen Drogen, die suchen Kokain, die suchen andere Stimulantien, um da rauszukommen. Auch aus diesen wirklich tiefen Depressionen, die infolge von Testosteronmangel auftreten. Das ist klar. Die Psychotherapie kann nur als Kurzzeittherapie helfen. Da gibt es eine Evidenz. Tatsächlich muss man dann ab einem Punkt dann wirklich überlegen, ob man eben halt auch Hormone substituiert. Das muss man aber beim Mann mit dem Risiko der Arteriosklerose und auch der Veränderung der Herzkranzgefäße deutlich zurückhaltender machen als bei der Hormonersatztherapie bei der Frau.
Aber jetzt geistert ja immer das herum, dieses Testosteron, dass es einfach abnimmt. Der Mann giert danach, dass er es irgendwie wieder auffüllt, diesen Speicher. Was kann man denn wirklich in der Praxis machen? Sie haben irgendwie ein Testosteronpflaster angesprochen. Aber ist das wirklich die Lösung für alles?
Nein, das ist nicht die Lösung. Das ist sozusagen die Ultima Ratio, wenn man wirklich einen sogenannten Hypogonadismus hat. Also eine wirklich komplette Unterfunktion, also auch der testosteronproduzierenden Zellen im männlichen Hoden. Dann greift man dazu. Oder wenn eben halt wirklich die Symptome so massiv sind, wie Muskelschwund und wie Libidoverlust und wie Leistungsabfall, dann ist das gerechtfertigt. Aber sehr, sehr zurückhaltend.
Ist es verwechselbar mit einer Midlife-Crisis?
Ja, jetzt...
also
Midlife-Crisis, ja... Habe ich die? Hat man die als Mann?
Also bei Männern so fällt ja eher die Midlife-Crisis auf. Ja, nicht so sehr werden da die Wechseljahre wohl thematisiert. Also denke ich mir, vielleicht ist das,
die Wechseljahre. Ich bin drauf gekommen, dass das eigentlich immer nur Frauen gern ansprechen bei Männern. Das ist wirklich meine Erfahrung, dass diese Midlife-Crisis vielleicht auch etwas aufoffriert.
Hast du Erfahrung mit der Midlife-Crisis?
Ein Triggerpunkt, den die Frauen bei den Männern
interessiert. Gewisser Triggerpunkt, ja, glaube ich wirklich.
Ja, das glaube ich auch. Also ich habe jetzt nicht mit 50 oder 60 begonnen, irgendwie Motorrad zu fahren. Das habe ich schon vorher getan. Ich habe auch keine Weltreise gemacht. Ich habe den Kilimandscharo in der Tat bestiegen.
Na bitte.
Das
Im
war,
Alter von?
Bitte?
Im Alter von?
Im Alter von 2022. Ja.
Mit 57.
Genau. Und ich habe dann Höhentraining gemacht in München in einer Höhenkammer bis 6000 Meter.
Wow.
Und habe dann trotzdem Höhenkrankheit bekommen.
Mhm. War das Midlife oder
Wechsel? Das war im Grunde genommen, ich war mal in den 90er Jahren in eine Doktorandin verliebt an der Charité und wir haben damals das Buch von Hemingway, Schnee am Kilimanjaro, was ja in der Tat eine Midlife-Crisis-Geschichte ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir würden gerne den Kilimanjaro besteigen.
Top.
Das war 1995 ungefähr. Und dann gab es so ein kleines berufliches Fenster, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie. Da war ich dann nochmal Vater geworden und war auch in, sagen wir mal, abgestimmt mit der Mutter, dass ich dann diese 6 Wochen dann nicht die Vaterrolle übernehmen konnte. Mhm. Und das war in der Tat ein großartiges Erlebnis, weil ich verstanden habe, was sozusagen der Mangel an Sauerstoff auch mit einem Menschen, auch mit dem Gehirn macht. Mhm. Das war ganz faszinierend. Und da habe ich dann versucht, den Kilimanjaro zu besteigen, habe dann am Basislager Höhen, die Höhenkrankheit bekommen. Das heißt eine sogenannte Höhendiurese. Mhm. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel Volumen verloren, so viel ich gar nicht nachkippen konnte.
So
und
viel Kinderriegel kann man gar nicht mithaben.
Nee, genau. Und dann, wie gesagt, habe ich die letzten 400, 500 Meter habe ich dann nicht mitgegangen.
War es trotzdem ein Gipfelsieg, nämlich im Leben?
Es gibt einige Dinge, die man einmal gemacht haben muss, und dazu gehörte für mich die Besteigung des Kilimanjaro, ja.
Ich würde gerne noch einmal ernst werden. Noch einmal zurück zu diesem Suizidthema, psychische Belastung und so weiter. Wir haben gesagt, der Mann sucht zu spät oder gar keine Hilfe. Das heißt, wenn ich jetzt Angehörige oder Angehöriger bin, welche Warnsignale gibt es, auf welche Signale sollte ich reagieren?
Also es gibt eine sogenannte präsuizidale Aura. Mhm. Diese präsuizidale Aura, die muss man verstehen. Mhm. Menschen wären beispielsweise sehr, sehr ruhig. Ja, also die Menschen, die mit dem Leben abgeschlossen haben, fallen in so eine Starre, ist das verkehrte Wort, aber in so eine...
Lethargie?
Nee, Lethargie ist das auch nicht. In so eine Abgeschlossenheit, mhm. Ja. Das wird noch viel stärker differenziert in der Fachliteratur, was diese präsuizidale Aura ist. Und die sind ganz mit sich im Reinen, die sind auch ganz bei sich. Suizid ist ja nicht immer nur Ausdruck einer Erkrankung. Es gibt zwar immer wieder auch Faktoren, die Suizid auslösen können. Das können Endogene sein, also stoffwechselbedingt. Wir sprachen über das Testosteron, über die Alterseinsamkeit, aber auch... Und es können auch ganz andere Impulse sein. Es gibt den Spontansuizid, der sehr reaktiv überschießend ist, wo die Situation eigentlich nur überstanden werden muss, damit man diese suizidale Krise auch übersteht. Und dann gibt es sogenannte Bilanzsuizide, wo man einfach, und das ist typisch männlich, wo man sagt, wo stehe ich jetzt eigentlich im Leben? Was habe ich erreicht? Wo bin ich gescheitert? Ganz häufig. Und das muss man versuchen zu erkennen. Mhm. Die Frage nach dem Recht der Autonomie auf den eigenen Tod ist eine sehr schwierige, philosophisch-ethische, auch sehr stark religiös zu führende Frage. Man muss nur davon wegkommen, Suizid als Ausdruck von Krankheit und Pathologie zu sehen.
Mhm. Ja, es gibt, das heißt, es ist nicht immer Krankheit, nicht immer Panik.
Nein.
Nicht immer eine Einengung in einer Situation, dass ich nicht mehr ausweise, sondern es kann wirklich etwas Rationales sein bei Menschen.
Ja,
und auch das muss ich erkennen, lernen.
Genau. Also es gibt, probieren. Es gab ja den Freitod der Kessler-Zwillinge, glaube ich, vergangenes Jahr, 2025, die den Freitod gewählt haben, die 89-jährig, 90 waren, die sind bewusst aus dem Leben geschieden, weil sie gesagt haben, jetzt können sie die Entscheidung nur selber treffen.
Gemeinsam leben, gemeinsam sterben.
Gemeinsam leben, gemeinsam sterben. Mhm. Es gibt, bei Shakespeare gibt es eine wunderbare Situation, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Macbeth war, aber da wird, nee, es war König Lear, glaube ich, da wird jemand an einen Felsen geführt und dort wird der Suizid einmal visualisiert, er wird einmal durchlebt. Und dieses Durchleben des Suizids hat letzten Endes auch so eine Heilung davon gefühlt. Mhm. Ja,
ich glaube, es war
König Lear.
Mhm.
Ja. Spannend, ja, ja, absolut. Mhm. Wenn es einen Tipp gibt an unsere Hörer, jetzt im Speziellen nämlich an die Hörer, was sie ab morgen ändern sollten, damit eben dieser Wechsel der Männer, diese Midlife-Crisis oder wie auch immer wir das nennen, ein bisschen abgedämpft wird. Was wäre das?
Ich denke, man muss lernen, sich als Mann in seinem Freundeskreis frühzeitiger zu öffnen und auch über diese Themen, die uns berühren, die eine Veränderung mit sich bringen, dass man das gemeinsam bespricht. Das Erste wäre erstmal, dass man das an die Oberfläche holt, dass man kommuniziert, dass man die Themen benennt und sich darüber auch austauscht. Das wäre schon mal ein erster großer Schritt. Und wenn man sich dann geöffnet hat, das kann ja in einem Freundeskreis sein, das kann aber auch in einem therapeutischen Setting sein, dann wäre der nächste Schritt, dass man eben halt schaut, was hilft mir? Was kann medizinisch getan werden? Was kann therapeutisch getan werden? Wie kann ich meine Lebensumstände ändern? Wie kann ich meine Ernährung umstellen, meinen ganzen Lebenswandel? Wenn man diese ersten Schritte einmal umgesetzt hat, ich denke, dann ist man schon mal auf einem guten ersten Weg.
Ich glaube, für weiterführende Fragen können wir auch diesmal die E-Mail-Adresse von Herrn Professor Dr. Kressin durchgeben. Und zwar wäre das ordination@schilddrüsenmedizin-salzburg.at und das Ü mit UE geschrieben. Mit ordination@schilddrüsenmedizin-salzburg.at.
Wunderbar. Gabriele, eine tolle Folge, neigt sich dem Ende zu. Leider. Wie immer am Schluss haben wir wieder einen Tipp, einen Lifelight-Tipp eines Produkts. Was hast du denn heute mitgebracht? Hoffentlich etwas, was uns Männern zugutekommt.
Ich habe für die Männerfolge natürlich eine Regieanweisung bekommen von unserer Produktentwicklung und das ist Andro Plus diesmal und ich kann nichts über den Inhalt sagen, aber ich weiß, dass es wieder 20% gibt mit dem Code Andro Plus 20.
Wunderbar. Herr Dr. Kressin. Liebe Gabriele, vielen, vielen Dank für diese spannende Folge über Männergesundheit, über die Wechseljahre des Mannes. Mhm. Ein Thema, das entweder tabu ist oder vielleicht gar nicht bekannt ist. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Ich hoffe, dass wir Sie wieder mal bei uns im Podcast in Elementar begrüßen dürfen in dieser Runde. Und bis zum nächsten Mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Hören.
Und wir hoffen, es hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke sehr.
Danke.